aus dem Zimmer, wo ich bin, den siebten Canto zu holen. Den habe ich vergessen, der liegt auf dem, stimmt das überhaupt? Ja, er liegt auf dem Schreibtisch. Und von irgendwoher den Nektarozean des Heiligen Namens aufzutreiben. Ja, den hast du, Chimuda. Gut, da brauchst du nur den siebten Canto aus dem Zimmer dazu holen. So, Hare Krishna, herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Pfad des spirituellen Lebens. In der Vergangenheit habe ich mich bemüht, über dieses Thema schon viel zu sagen. Ich möchte euch kurz eine Inhaltsangabe geben von den drei Seminarstagen, denen wir uns jetzt nähern. Das ist der erste. Heute werden wir sprechen über den Pfad der Erhebung durch die Erscheinungsweisen der Natur hin zum transzendentalen Leben. Das ist das, was wir heute besprechen werden. Wir werden dieses Seminar voraussichtlich in zwei Abschnitte teilen. Einen ersten Abschnitt, der sehr technisch, also einigermaßen technisch sein wird für den Vormittag. Und einen zweiten Teil, der eher praktische Tipps und Anleitungen gibt für den Nachmittag. Madhavendra Puri, der für den Nachmittag angesagt ist, ist noch in der Tschechoslowakei, in Prag genauer, wo er heute Abend einen Vortrag hat. Die Vorträge sind außergewöhnlich gut besucht, die dort Bhakti Vaibhava Maharaj und er halten. Und so hat sich dieser Tag noch, ich glaube sogar, der war schon vorher geplant. Also heute Nachmittag werden wir dann einen praktischen Teil haben und ich werde einige Dias zeigen, die ein bisschen das transzendentale Leben erläutern werden, so wie ihr es noch nie zuvor gesehen habt in eurem ganzen Leben. Auch diese Dia-Serie hat zwei einzelne Unterteilungen. Nämlich zunächst einmal beschreibt sie die Predigatur, die wir in den letzten beim letzten Mal durch Italien, Jugoslawien, Ungarn, die Tschechoslowakei, Wien und die Schweiz gemacht haben und wird dann auch noch eine besondere Überraschung aus Vrindavan zeigen, die es noch nie zuvor für das westliche Auge gesehen hat. Ich habe da ausgesprochene Bilder, die ich eigentlich bisher noch niemandem gezeigt habe. Also ihr werdet sehr überrascht sein. Der morgige Tag, im morgigen Tag werden wir bemüht sein, eine genaue Analyse des spirituellen Lebens und dem Fortschritt im spirituellen Leben zu geben. Am übermorgigen Tage, diesen übermorgigen Tag werde ich gestalten, entsprechend der Responsen, also das heißt der Antworten, die ich aus der Zuhörerschaft bekomme. Es mag sein, dass wir Fragen, die aufgetreten sind, durchdiskutieren werden. Es mag auch sein, dass ich euch Fragen stellen werde zu dem Gehörten und so weiter. Es empfiehlt sich grundsätzlich für diese Seminare, die wir halten werden, einen Bleistift und ein Stück Papier dabei zu haben. Nun habe ich mir Folgendes gedacht, dass Chimuta vielleicht, statt dass jetzt jeder aufsteht, aus dem Gurukul-Material vielleicht einfach so jeweils eine Seite Papier holt und es dann an solche, die zuhören, verteilen werden. Und so ein Kugelschreiber oder irgend sowas einfaches als Schreibinstrument. Doch bevor ich beginne, möchte ich noch kurz dieses Seminar einleiten. Bei meinen zahlreichen Reisen, die ich gemacht habe durch Europa, bin ich immer wieder mit Menschen zusammengekommen, die den großen Wunsch verspürt haben, spirituelle Erfahrungen zu machen, zu merken, dass es eine spirituelle Welt gibt, eine Alternative zu dem Alltag zu finden, der Grenzen um sie gelegt hat, einem Alltag, wo sie sich als Diener der materiellen Welt betrachten, hoffnungslos eingespannt in eine Routine. Sie wollen also eine Alternative dazu haben. Und in unseren Vorträgen sprechen wir oder haben wir bisher gesprochen über einige Tipps, die Sie tun können. Und zwar kreiste das wesentlich immer um das Chanten des Heiligen Namens und das Lesen in den Büchern. Das ist meistens alles, was wir als Vorgang angeben können, durch den man eine spirituelle Erfahrung machen kann, in der Kürze eines Vortrages, wo wir nach und nach die Menschen erstmal überzeugen, dass es eine spirituelle Seele gibt und einen Gott und dass die eine ewige Beziehung haben und dass die höchste Freude darin besteht, in diese Beziehung zu kosten. Also meistens können wir nur so weit gehen, dass wir diese Punkte etablieren. Es gibt die Seele und es gibt Gott. Man nennt das Sambandha in der Philosophie. Und die haben eine ewige Beziehung. Und dann sagen wir, wie man diese Beziehung erfahren kann, nämlich durch das Chanten der Heiligen Namen und durch das Lesen in den Schriften. Chimuta kommt jetzt mit einem Blatt Papier, also wer mitschreiben will, nachher kann das also von ihm dann in Empfang nehmen. Nun, immer wieder, ich bin mir aber sehr oft schmerzlich bewusst, wenn man weitergeht und diese Leute dann nach einem Jahr anschaut und sieht, ob sie wirklich spirituellen Fortschritt gemacht haben, sieht man meistens, dass sie immer noch Gefangene der Routine geblieben sind, nichts wirklich verändert haben. Genauso geht es mir, wenn ich als Prediger durch die einzelnen Tempel sehe und mit einem Phänomen in der ISKCON vertraut werde, dem ewigen Bhakta oder dem ewigen Freund Krishnas. Das sind Menschen, die wohl das spirituelle Leben schätzen und auch wollen, die aber trotz ihrer Interesse in einer Art Hilflosigkeit verankert sind. Seit einiger Zeit geht mir das auch so, wenn ich, es gibt eine kleine Schar von Menschen, denen ich Unterweisung erteile im spirituellen Leben. Und hin und wieder sehe ich, dass auch diese Menschen, diese Persönlichkeiten sich mehr oder weniger in ihrem Kreise drehen und nicht weiter Fortschritte machen können. Und nicht weiter Fortschritte macht. Woran liegt das? Heute möchte ich diese Frage nicht beantworten, indem ich sage, sie chanten nicht gut genug oder sie lesen nicht gut genug. Sondern ich möchte heute gerne ein paar Wege und Mittel geben, ein entscheidendes Verständnis aufgeben, durch das es jeden möglich ist, tatsächlich auszubrechen aus seiner eigenen Bedingtheit und hinzukommen zu einer erleuchteten Stufe des transzendentalen oder spirituellen Lebens. Es heißt, dass jeder, der dieses Thema mit wachem Auge hört und versteht, nicht länger mehr ein Sklave des materiellen Daseins sein wird, sondern dass er tatsächlich den Zwang der materiellen Natur hinter sich bringen kann. Ihr merkt also, was wir heute vortragen wollen, ist ein sehr monumentales Thema, was ein bisschen Zeit braucht und so weiter. Weil wir uns im materiellen Dasein befinden und sehr verstrickt sind in unsere Psychologie und in unsere eigenen Grenzen, werde ich in dem ersten Teil meiner Vorlesung, der ungefähr eine halbe Stunde dauern wird, sehr gezielt zu unserem Zustand des Gefesseltseins in der materiellen Natur sprechen. Das ist nötig. Diese Analyse wird ein wenig technisch sein. Ich muss euch vorwarnen. Ich werde also nicht sagen, wir sind im Maya, wir sind in Illusion, Schluss, lasst uns zum nächsten Punkt gehen, sondern werde mich bemühen zu erklären, wie wir in Illusion sind, wie das geschieht, wie es sein kann, dass wir bedingt werden. Gut, heute Nachmittag dann, wie gesagt, wird es für die Pragmatiker unter euch sehr praktisch zugehen. Gut, hiermit ist genug vorbereitet. Bevor man in spirituellen Kreisen spricht, bringt man erst seine Ehrbietung dem spirituellen Meister da. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pishtaya Bhutale Shimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasati Devam Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavari Paskatyari Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garada Sivashadi Go Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Utishta jagrata prapyan varanibodato churasya dara nishita duratyaya durgang patastat kavayo vadanti. So klingt es aus der Katha Upanishad. O Lebewesen, ihr verschlaft eure Zeit in der materiellen Welt. Wacht auf und nutzt eure menschliche Lebensform. Der Pfad der spirituellen Verwirklichung ist sehr schwierig. Er ist scharf wie eines Messers Schneide. Das ist die Meinung der gelehrten transzendentalen Weisen. So wie der Warnruf erklingt, wach auf, stellt sich die Frage, wovon? Die vedischen Schriften sagen, wovon wir aufwachen. Sie erklären, dass das materielle Dasein, auch wenn wir im Wachzustand sind, ein Traumzustand für die ewige spirituelle Seele ist. Die materialistischen Wissenschaftler haben herausgefunden, also warum materialistisch? Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass sich Träume besonders in einer Phase des Bewusstseins einstellen, die als REM-Phase bezeichnet werden. REM steht für Rapid Eye Movements oder schnelle Augenbewegungen. In dieser Phase sieht der Schlafende durch das Auge seines Geistes einige Szenen vor sich, und da er sie wirklich sieht, hat dies eine physiologische Wirkung in den schnellen Augenbewegungen, die im geschlossenen Zustand, im geschlossenen Augezustand stattfinden. So, obwohl die bedingte Seele im Wachzustand ist und mit schnellen Augen Zeuge des materiellen Daseins ist, sagen die Vedas, befindet sie sich in einem Art REM hoch 10 Zustand, das heißt ein Zustand, wo man meint, man würde aktiv und wach sein, aber wo man im Grunde genommen nur träumt. Träumt unter dem Einfluss eines Traumes. Nun, genauso wie im materiellen Leben, das, was wir mit dem im Wachbewusstsein mit den Augen sehen, aus drei Farben besteht, die sich in einer unendlichen Vielzahl zusammengemischt haben und somit das gesamte Farbspektrum ergeben, von all den von uns wahrzunehmenden Dingen, so sind auch die Dinge, die wir in unserem Traumzustand sehen, in dem Traumzustand der ewigen Seele, das heißt im materiellen Dasein, manifestiert durch drei Erscheinungsweisen, nämlich Unwissenheit, Leidenschaft und Tugend. Die Bhagavad Gita erklärt Prakriti Purusho Stohi. Das Lebewesen wird in das Kino des materiellen Daseins hineingebracht. Kino ist meine Formulierung. Wird hineingebracht in das materielle Dasein, wo es Sto heißt so viel wie steht oder feststeht, festsitzt. Wo es festsitzt und Zeuge der drei Erscheinungen des materiellen Daseins sind. Genauso also wie eine Kinoleinwand, auf der verschiedene Farben eine Aktion und eine Szenerie manifestieren, so tun auch diese drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Sämtliche für uns wahrzunehmende Wirklichkeit manifestieren. Ihr werdet gleich sehen, was damit gemeint wird. Gemeint ist. Ich werde hier wiederholen, was ich vor 4 Jahren an der Universität von Zürich gesagt habe, als ich gebeten wurde, einen Vortrag über vedische Psychologie zu geben. Wir haben alle eine kleine Ahnung von dem, was Psychologie ist. Jeder von uns hat eine andere Psychologie, unterschiedliche Ziele, Traumvorstellung, Wunschvorstellung, Projektion und so weiter und so fort. Jemand, der hier sitzt, möchte gerne heiraten, nur dass die kommen noch an. Wir haben ein junges Brautpaar, was in ein paar Stunden hier einträufeln sollte. Also, und die sind ganz und gar bestimmt. Ich habe vorhin mit Mahavira gesprochen über ein, ich möchte erklären, wie unsere Psychologie unser Wirklichkeitsbild bildet. Ein Freund Krishnas ist ein Genie, praktisch die Inkarnation der Elektronik. Und bei einem Schauspiel haben wir ihn gebeten, uns zu helfen und eine elektronische Untermalung des Schauspiels zu machen, also Lichter, die in genauen Zeitabständen aufgeblitzt haben und eine Farbsymphonie geschaffen haben. So, als wir den, als Mahavira diesen Freund fragte, sag mal, wie hat die das, als sie über das Theaterspiel sprachen, sprach der Freund nicht von Darstellungen, Fehlern, besonderen Eigentümlichkeiten der Charaktere, sondern er sprach über die Lichter, die er gemacht hat. Das berichtete mir Mahavira. Das ist ein gutes Beispiel. Ihr merkt also, ich darf gleich meine Zuhörer darauf hinweisen, ich werde Beispiele wählen, die aus dem Leben gegriffen sind. Also manche von euch werden plötzlich merken, huch, der meint mich plötzlich. Gewöhnt euch dran, es ist gut gemeint. Es soll ein abstrakt philosophisches Thema in unser Hier und Jetzt, in unseren Freund Krishna 1991 hinein transplantieren. So, wir sehen alles, was wir tun, entsprechend unsere Wahrnehmung. Zum Beispiel der kleine Ramdas wird nicht viel verstehen von dem, was ich sage. Er wird denken, oh, Satchinanda Swami ist hier, gut. Und lächelt die ganze Zeit. Das wird seine Wahrnehmung von der Vorlesung sein, von dem ersten Teil. Ramdas, wir haben nachher auch noch was für dich. Jeder von uns schaut, und was anderes sieht der Kleine nicht. Jeder von uns, vielleicht noch die Trommel nebenbei. Jeder von uns schaut entsprechend seiner Brille durch diese, in diese materielle Welt hinein. Und diese Brille, diese Wahrnehmung, die wir haben, wird gestaltet durch die materielle Natur. Alle Lebewesen sind gezwungen, hilflos zu handeln, entsprechend dieses Einflusses, dieser Kontrolle von ihnen. Nun, insbesondere dann, wenn jemand sich auf den spirituellen Pfad macht und die Bemühung anstrebt, frei zu werden von seiner Natur, seiner Bedingtheit, wird Folgendes eintreten. Er wird merken, wie in den allerersten Auseinandersetzungen seine Bedingtheit stärker wird. Ungefähr nach 3 Jahren oder 2 Jahren wird er das Gleiche nochmal merken. Die alte Persönlichkeit, die er meint, schon abgelegt zu haben, wird plötzlich da sein und ihn fordern zu einem Kampf. Er wird sich in dieser Zeit entscheiden müssen, den Pfad des spirituellen Lebens mit größerer Hingabe und größerer Intensität aufzunehmen, um nicht wieder zurückgeworfen zu werden in seine alten Bahnen. Die vedische Literatur gibt das Beispiel eines Flusses. Wir befinden uns in dem Fluss des materiellen Daseins, der uns spült von einem Leben zum nächsten. Mal sind wir oben und genießen das Leben, mal kommen die Wellen und ertränken uns und wir sind unten, werden unsanft am Flussboden da längs gezogen. Unsere Haut wird von den scharfen Steinen aufgeritzt. Leid, mit anderen Worten, tritt ein. So sind wir auf dem Strom des Lebens, mal oben und mal unten. Nun, wenn man diesen Strom raus, aus diesem Strom herauskommen will, wird man merken, dass gerade am Ufer, also direkt vor der Sicherheit, der Strom stärker wird. Vor 12 Jahren war ich einmal in dieser Situation. Ich hatte mich in meiner üblichen Kreativität in den Ganges gestürzt und war mitten im Fluss, war im Fluss und es ging zuerst ganz gut. Plötzlich kamen wir in dieses Strudelgebiet und dann fing ich an zu fighten und merkte, besser, ich sollte hier rausgehen, irgendwie so schnell wie möglich. Und obwohl am anderen Ufer ein so wilder Dschungel war und da Elefanten knackten, bin ich dennoch wollte ich rausgehen. Und als ich dann an das Ufer kam, entwickelte sich diese Gegenströmung und das war so stark. Es war reißendst. So, und das ist, was passiert, wenn sich jemand dem echten spirituellen Leben zuwendet. Deswegen, Freunde Krishnas, Devotees Krishnas, seid nicht überrascht, wenn ihr in der Anfangsphase des spirituellen Lebens einige Schwierigkeiten beobachtet. Derjenige, der sagt, spirituelles Leben sei eitel Honigschlecken, der traumhafte Tanz ins Jetzt hinein oder sonstige Parolen schwingt, die sich gut verkaufen mögen auf dem bunten Markt des Psychobooms, er täuscht sich und andere. Der Pfad des spirituellen Lebens erfordert unsere vornehmste Qualifikation, erfordert unseren größten Einsatz, erfordert unseren größte Seriosität. Wenn wir tatsächlich aus dem Strom des materiellen Daseins herauskommen wollen und den Fluss von Geburt und Tod unterbrechen wollen. Nun, während wir im materiellen Dasein sind, und jetzt komme ich gleich in den zweiten Abschnitt hinein, ich möchte jetzt genau erklären, wie wir getäuscht werden und wie wir bebrillt sind, beziehungsweise wie unsere Bedingtheit aussieht. Ich möchte jetzt von den drei Erscheinungsweisen sprechen und sie darstellen. Shri Krishna erklärt in der Bhagavad Gita diese drei Erscheinungsweisen im 14. Kapitel. Diesem Thema hat er ein ganzes Kapitel gewidmet und ihr könnt hieraus sehen, wie wichtig ihm das, also wie wichtig das ist. Tamas, ich möchte euch die Erscheinungsweise der Unwissenheit vorstellen. Tamas trayaknyayang vidi mohanang sarvadehinam pramadalasya nirabis tannibad nati bharata. O Nachkomme Bharatas, wisse, dass die Erscheinungsweise der Dunkelheit, geboren aus Unwissenheit, die Täuschung aller verkörperten Lebewesen verursacht. Die Folgen dieser Erscheinungsweisen, Verrücktheit, Trägheit und Schlaf, binden die bedingte Seele. Wenn wir Harinam machen, das heißt die heiligen Namen Krishnas an der Gedächtniskirche von Berlin singen, haben wir einen deutlichen Eindruck von solchen, die sich unter der Erscheinungsweise der Unwissenheit befinden. Dort liegen die Penner, die Punks, die Asozialen und die gut gekleideten Touristen im Vollrausch da. Sie schlafen, sie sind launhaft Und sie sind von einer großen Unwissenheit, obwohl der Kirtan gerade vor der Bierlache, in der sie liegen, stattfinden, können sie das nicht wahrnehmen, dass hier die heiligen Namen Krishnas gesungen werden und ein transzendentales Ereignis stattfindet. Jemand, der unter den Einfluss der Erscheinungsweisen der Unwissenheit kommt, wird genauso seine Übersicht verlieren, wie jemand, der unter den Einfluss von Alkohol kommt. Das wirkt einfach. Nach mindestens 3 Weinflaschen oder 4 Weinflaschen wird man zunächst einmal ein wenig tipsy und dann berauscht. So kommen auch diese Einflussweisen hin der Unwissenheit. Man wird plötzlich launhaft. Man hat in seinem Leben kein wirkliches Ziel mehr. Manches Mal kommt es vor, dass Menschen depressiv werden unter dem Einfluss der Erscheinungsweise der Leidenschaft und nichts mehr anfangen können. Einfach nur noch da sitzen, hilflos sind. Solch ein Mensch wird inaktiv. Er neigt zu ausgesprochen einfältigen Tätigkeiten, die er später bereut. Er ist ständig in Leid. Seine einzige Möglichkeit, die er sieht, aus seiner existenziellen Not herauszukommen, ist die Berauschung. Er macht sich Illusionen über sich und über die Welt. Er neigt zum exzessiven Schlaf. Merkt ihr, wie das zutrifft für euch? Bitte denkt jetzt nicht, ich sitze hier einfach mal in diesem Seminar und hör mir das mal an. Das ist eine schöne philosophische Übung. Bald gibt's was zu essen. Bitte, das ist gemeint als eine existenzielle Sache. Wir haben also diese Dinge schon als direkte Angriffe auf die Erscheinungsweise der Unwissenheit geplant. Solch ein Mensch neigt dazu, sich zu degenerieren. Er ist sehr faul. Er entsagt Tätigkeiten, die für sein spirituelles Wohlergehen sind, zum Beispiel das Chanten oder das frühe Aufstehen oder das vegetarische Ernährungsweise, er entsagt den. Einmal ist kein Mal. Praktisch der Hit von Drafi Deutschland wird plötzlich zu seinem Motto. Und er sucht nach Glück, ohne in Betracht zu ziehen, was für Folgeerscheinungen seine Tätigkeiten mit sich bringen. Das ist etwas, was sehr weit verbreitet ist. Man sagt einfach, egal. Kennt ihr das? Es ist einem nicht mehr möglich, diese Erscheinungsweisen zu durchschauen und nicht mehr möglich, frei zu werden. Man ist einfach in Unwissenheit. Ich möchte diese Dinge einfach nur kurz aufzählen. Ich wüsste, ich hätte die Aufmerksamkeit allen geben, wenn ich wirklich Beispiele aus dem Leben für diese Dinge gebe. Launhaftigkeit könnte man vielleicht erklären. Das bedeutet, dass man nicht nach einem Plan, nicht systematisch in seinem Leben handelt, sondern einfach nach seinen Einfällen geht. Viele Leute auf dem spirituellen Pfad denken, dass ihre Launhaftigkeit so etwas wie eine besondere Kreativität mit sich bringt. Ach, ich bin so spontan. Ich bin so frei. Ist diese Launhaftigkeit nichts anderes als eine Unfähigkeit, entsprechend eines von der Intelligenz erkannten Plan oder von zu handeln. Lasst uns eine Erscheinungsweise höher gehen. Wir gehen jetzt, verlassen praktisch die Gedächtniskirche und gehen weiter ein bisschen nach rechts, wo Straßenhändler sind. Oder wir schauen, wie aus den Geschäftsstraßen von Berlin um 14 Uhr plötzlich die gut gekleideten Geschäftsmänner mit den Nadelstreifenanzügen hervorquellen auf der Suche nach einem Mittagstisch. Wir befinden uns jetzt in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Große Anhaftung ist da. Ein Mensch in der Erscheinungsweise der Leidenschaft braucht immer ein materielles Ziel. So wirbt zum Beispiel die Bahn. Einfach irgendwo hinreisen, egal wohin. Das ist so ihre Motto auf dem Heidelberger Hauptbahnhof. Die müssen immer was vorhaben, angehaftet sein an irgendein Ziel. Die müssen immer sich, ja, also jetzt habe ich ein Haus, also jetzt habe ich eine Wohnung, jetzt muss ich auf ein Haus sparen. Und die sind so unruhig, dass sie niemals mit einem Status quo zufrieden sein kann. Jetzt bin ich hier, aber ich muss unbedingt auf Urlaub gehen, so schnell wie möglich. Jetzt lebe ich mit dieser Frau zusammen, aber es geht mir doch jetzt eigentlich darum, auch noch die Gunst einer anderen zu erwerben und so weiter. Große Anhaftung. Und um diese Anhaftung zu erfüllen, tut man fruchtbringende Aktivitäten. Man handelt, um etwas zu erreichen. Man arbeitet sehr schwer. Die Schriften sagen, bis einem der Schaum vom Munde steht. Man hat Wünsche, die man nicht in die Kontrolle kriegen kann. Man hat herausgefunden, dass 50% der Träume eines Menschen sich um Sexualität bewegen. Entweder versteckt oder offen. Und in dieser Traumphase kommen Wünsche hervor. Die sind nicht mehr unter der Kontrolle. Wisst ihr, dass viele Menschen haben diese Dinge in sich, in ihrem Herzen. Wir haben das gesehen, als praktisch unsere Eltern ihren Psychomief losgelassen haben in der Nazizeit. Was die tun konnten, wie die sich Wünsche erfüllt hatten. Aber wir wollen das nicht als ein polemisches Vorgehen der immer zänkischen Jugend gegen das Alter sehen. Auch in uns, jeden von uns, sind unkontrollierte Wünsche da. Die Erscheinung und wehe, die brechen hervor. Dann wird der Bürger zu einem Untier. Sehnsüchte hat man. Man ist niemals zufrieden in der Erscheinungsweise der Leidenschaft mit seiner eigenen Position. Man ist sehr angehaftet an die Familie. Man ist gierig. Hat Wünsche nach Ehre. Muss immer geehrt werden. Wehe, es gibt so etwas wie eine Ehrentzug oder Liebesentzug, noch schlimmer, dann befindet sich solch ein Mensch in dem Eis seiner Psyche. Er friert schlotternd und kommt um. Und alles, was solch ein Mensch in der Erscheinungsweise der Leidenschaft tut, tut er, um Respekt und Ehre zu bekommen. Also das ist ähnlich. Und er hat die Neigung, sehr zu stark zu spekulieren. Das sind also die Erscheinungsweisen der Unwissenheit und der Leidenschaft gewesen. Die beiden niederen Erscheinungsweisen, die sehr schädlich sind im spirituellen Leben. Sri Krishna beschreibt, dass jeder in der materiellen Welt sich unter diesen Einflüssen besteht. Nicht einmal einen Augenblick kann die Seele aufhören, tätig zu sein, weil sie diesem Einfluss unterliegt. Wenn wir aufstehen zum Beispiel, ich komme jetzt mal auf die ganz, ich habe jetzt von der Psychologie gesprochen, um ein bisschen einen interessanten Einstieg zu kriegen. Ich möchte jetzt aber von anderen Dingen sprechen. Es gibt, wenn wir bewegen, setzt die Erscheinungsweise der Leidenschaft ein. Wenn wir sitzen, setzt die Erscheinungsweise der Unwissenheit ein. Deswegen sagen wir beim Chanten, lehn dich nicht an, sonst kommst du in die Erscheinungsweise der Unwissenheit. Während der Tageszeiten gibt es verschiedene Einflüsse. Morgens ist die Ich möchte das gleich so ein bisschen umfassender machen. Also alles, was wir tun, ist in diesem, wir müssen uns der Motorik, der Erscheinungsweisen der Natur bewegen, benutzen. Ich hatte hier ein Zitat von Srila Prabhupada. Es ist noch woanders. Da, wo Prabhupada sagt, solange wir einen Körper haben, werden wir davon beeinflusst. Nun, unter diesen, ich habe jetzt die zwei niedrigen Erscheinungsweisen geschildert. Ich möchte jetzt der Vollständigkeit halber zu der Erscheinungsweise der Tugend übergehen, die von Krishna in der Bhagavad Gita ebenfalls sehr interessant beschrieben werden. O Nachkomme Bharatas, in der Erscheinungsweise der Tugend. Nee. Ja, O Sündloser, die Erscheinungsweise der Tugend, die reiner ist als die anderen, ist erleuchtet. Jemand, der in der Erscheinungsweise der Tugend ist, weiß mit anderen Worten, was zu tun ist. Kennt ihr das? Es gibt Menschen, die machen kaum Fehler. Die sind so die Sonnenkinder, die die geboren sind. Als ein gutes Beispiel, Uwe und Sebastian aus Berlin. Die haben manchmal die Neigung, eine Erscheinungsweise der Tugend zu sein. Denen ist das alles klar. Man redet einmal zu denen über spirituelles Thema. Ja, stimmt. Und so weiter und so fort. Sie befreit einen von sündhaften Reaktionen. Es gibt solche, die sind gar nicht die sind so beneidenswert. Die haben nie Fleisch gegessen zum Beispiel. Wir haben ein anderes Kind, Christine zum Beispiel, ihr könnt sie kennenlernen, ist auch so ein, ist immer fröhlich, guter Dinge, ein gutes, heiteres Wesen, sehr gesund im Geiste, und so weiter und so fort. In dieser Erscheinungsweise der Tugend fühlt man sich spontan angezogen zu Religion zum Beispiel. Hat die natürliche Neigung, respektvoll zu sein gegenüber Heiligen. Das ist reingeboren. Es zieht einen in den Wald, zur Müsli-Kultur, zu Musiken, die in dieser Erscheinungsweise stehen. Alles, also Musik sagt man in Deutsch, alles ist in dieser, was ein Mensch in dieser Erscheinungsweise vornimmt, ist irgendwie sehr heiter, sehr befreit, sehr beschwingt, sehr gut. Er ist nicht so schwer, so dumpf wie die Unwissenheit oder so hektisch wie die Leidenschaft. Nun offensichtlich, ich hatte eben drei Beispiele genannt mit der Erscheinungsweise der Tugend und natürlich sofort gemerkt, wie sich die Beispiele unserer Kandidaten sofort identifiziert haben. Es ist nun jedoch nicht so, diesen Punkt macht Krishna sehr klar in der Bhagavad Gita, dass eine Erscheinungsweise, ich habe sie eben herausgeschildert und klar dargestellt, in einer Art und Weise unser Bewusstsein beeinflusst. Sondern es ist ständig ein Ringen um Vorherrschaft. Manchmal sind wir mehr in Leidenschaft, manchmal mehr in Unwissenheit, manchmal mehr in Tugend. Jeder. Stimmt das, Uwe? Nicht? Also das ist nicht so, dass jemand nur so in einer Phase existiert. Wir sind sogar zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedlich beeinflusst. Morgens herrscht die Tugend vor, wenn man nicht total in Unwissenheit die Nacht vollbracht hat. Nicht? Man ist frisch, man ist heiter, man ist beschwingt, man kann sich irgendwie sehr nice vorwärts bewegen. Dann über den Tag kommt die Erscheinungsweise der Leidenschaft. Ich muss jetzt noch das machen und jetzt habe ich noch das vergessen und jetzt muss ich noch das hier besorgen und hier die Rechnung bezahlen und so weiter. Und was essen wir denn heute Abend und was gibt's überhaupt im Fernsehen und so weiter. Und abends kommt dann die Erscheinungsweise der Leidenschaft zum vollen Ausbruch, wenn wir sehr begeistert werden, was den Drang nach Sexualität betrifft und dann fallen wir in die Unwissenheit hinein, wenn wir schlafen und wie leblos in unseren Kissen versinken. Also ihr seht, wie diese Erscheinungsweisen unseren Tag bestimmen und uns bewegen durch unsere Tage. Kein Lebewesen und kein Zustand in der materiellen Welt ist diesen ausgenommen von der Kontrolle der Erscheinungsweise. Es gibt Lebewesen wie die Devatas, die Halbgötter, die sind hauptsächlich in der Erscheinungsweise der Tugend. Es gibt solche, die sind hauptsächlich in der Erscheinungsweise der Leidenschaft und dämonische Lebewesen und Lebensformen sind hauptsächlich in Unwissenheit. Die kommen nicht aus ihrem heraus. Es gibt sogar Gegenden, die sind von den Erscheinungsweisen bestimmt. Dort, wo Seen sind, wo saftige Wiesen sind, ist die Erscheinungsweise der Tugend, wo Wald zum Beispiel steht. Dort, wo Städte sind oder schroffe Gebirge, ist die Erscheinungsweise der Leidenschaft. Und dort, wo Bars sind, Bordells, Trinkstätten, und das Schlafzimmer ist die Erscheinungsweise der Unwissenheit vorherrschend. Ich könnte jetzt also den Rest der Zeit sogar die Vegetation einteilen, Nahrungsmittel einteilen, Musikstile einteilen. Alles, was wir im Dasein finden, ist nichts anderes als durch das Webmuster, das unterschiedliche Webmuster der drei Erscheinungsweisen gekommen. Alles, was wir denken können, was wir unterlassen zu denken, alles, was es gibt, ist gemalt worden von diesen Erscheinungsweisen. Das ist das Szenarium, in das wir uns gesetzt fühlen in der materiellen Welt. Nun, weil ein Mensch von diesen Dingen weiß, versucht er, oder jemand, der dies durchschaut hat, versucht, in seinem Leben einen Aufschwung zu kriegen und aus dem dumpfen Sklavensein, oder ich bin halt heute sehr extrem in meiner Formulierung, ich kann das auch ein bisschen gedämpfter machen, wird aus seinem dahin vegetieren, auch noch nicht so gut. Ihr merkt, es fällt mir sehr schwierig, eine sehr gehobene Ausdrucksweise für den Zustand derer zu gebrauchen, die von den niederen Erscheinungsweisen der Natur kontrolliert werden. Sollten wir vielleicht hier doch gar nicht unbedingt versuchen. Also, ja, jemand, der das erkennt, will von dem weniger erfreulichen Zustand, der durch die drei Erscheinungsweisen der Natur verursacht wird, herauskommen. Das Bhagavatam erklärt dies im zweiten Kapitel des ersten Kantos mit folgenden Worten. Pativat daduno dhumas tasmad agnis trayimaya tamasastu rajastasmat sattvam yatramadarshanam. Feuerholz, ich werde das in einer erklärenden Übersetzung sagen, weil die Übersetzung ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Dieser Vers spricht von drei Zuständen: Holz, Rauch und Feuer. Wenn man eine Speise kochen will oder ein Feueropfer darbringen will, dann muss man vom Holz zum Feuer kommen. Das heißt, man muss aus der diese latente Kraft aus dem Feuer herausholen, Feuerholz herausholen, sodass wir die Nutzen der Hitze haben. Genauso muss man, wenn man seriös und ernsthaft ist in seinem menschlichen Leben, versuchen, von Feuer, von Holz und Rauch, das heißt von Leidenschaft und Unwissenheit, also Unwissenheit und Leidenschaft, herauszukommen in den Zustand des Feuers, das heißt auf den Zustand des Wissens, was eines der Symptome der Erscheinungsweise der Tugend ist. Deswegen haben wir im spirituellen Leben vier Regeln und Regulierungen. Niemand kann von der Kontrolle dieser niederen Erscheinungsweisen frei werden, der nicht diese vier Regeln und Regulierungen einhält. Zunächst einmal kein Fleisch essen. Fleisch essen verunreinigt den Körper, aber auch die Psyche. Ich habe immer wieder von unseren Freunden Krishnas gehört, die mit dem vegetarischen Leben anfingen, dass sie das Gefühl haben, viel leichter zu werden. Kennt ihr das? Und wird es leichter, beschwingter. Nicht vielleicht, wenn man ein Feuer der Verdauung hat, wie Corinna. Also wenn man noch so jung ist, meine ich. Aber für auch die solche Menschen werden merken, es ist leichter. Sie sind irgendwie auch im Geist nicht mehr so launenhaft oder so. Es ist fast, als würde von einer Scheibe, durch die man schaut, der Timuta, der Dreck gefegt werden, der entfernt werden, der Ruß gerieben werden. So in der wer Fleisch isst, hat keine Chance, aus den niederen Erscheinungsweisen herauszukommen. Also deswegen Fleisch essen oder das Essen von Fleisch aufzugeben, ist absolut wichtig, wenn man vom Holz zum Feuer kommen will. Dann Berauschung. Zusammenhang habe ich ein Gedicht geschrieben, was man, wenn man will, hören kann. Also ich kann das abziehen. Da durch diese sexuelle Fantasterei wird der Geist sehr, sehr von der Erscheinungsweise der Leidenschaft beeinflusst. Man ist immer unruhig. Es fehlt einem immer etwas, wenn man unzulässige Sexualität hat. Man merkt, wie der Charakter plötzlich schwach wird und man seine Wahrhaftigkeit, seine Geduld und seine Liebesfähigkeit, sogar seine Empfindung, Liebe zu spüren, verliert dadurch. Die Erscheinungsweisen machen einen langsam zu einem emotionalen Krüppel, der nur noch auf Impulse von den niederen Teilen des Körpers reagieren kann. Ich weiß, man ist es nicht gewohnt, in unserer Zivilisation so zu sprechen, aber wie gesagt, es geht mir nicht um eine Waschi-Definition der Begriffe, sondern um eine Sache. Ich habe sogar jetzt in Berlin der leidenschaftlichen Zeitung von dem Magazin Prinz das beschäftigt sich mit diesem Thema sehr intensiv, eine Advertisement gesehen. Wie kann aus Sex Liebe werden? Das fragen Sie sich. Ich werde mal da versuchen, da einen Artikel zu landen und sagen, indem man unzulässige Sexualität aufgibt und ein Mensch nicht nur als ein Sinnesobjekt betrachtet, sondern als eine einzigartige, ewige spirituelle Seele. Es gibt übrigens da auch ein Interview in diesem Zusammenhang, das wird bald im Wiener erscheinen. Zölibat, exquisite Tortur oder Fahrt zur höchsten Ekstasis, ein Interview. Auch durfte ich auch geben durch Krishnas Barmherzigkeit. So, unzulässige Sexualität. Und dann, was haben wir noch als letzte Phase, die man auch... Glücksspiel. Haben wir einen leidenschaftlichen Spieler unter uns? Im Augenblick nicht. Wir hatten einen im Berliner Bagda-Programm. Wer spielt, das kann sich ein Nichtspieler eigentlich nicht vorstellen. Aber wer spielt, kommt in die Erscheinungsweise der Leidenschaft und wird sehr abhängig von dem Gewinn. Kennt ihr das? Habt ihr mal Glücks gespielt? Peter, du bist reif an Jahren. Noch nicht. Ich kenne nur Monopoly. Also das. Aber die richtig harten Sachen wie Roulette, da soll es einem so gehen. Ich bin einmal in Mainz in einen Roulette-Stall reingegangen und habe diesen Roulette-Stall das gesehen. Da war so eine fiebrige Atmosphäre drin. Aber es ist sehr schwierig zu verstehen. Nimmt es einfach nur so hin. Ich kenne leidenschaftliche Spiele. Wenn die Geld haben, es war sogar ein Bagda von uns, den hatte Geld und sollte Tomaten einkaufen für das Gemüse, für die Gemüsezube, weil er leidenschaftlicher Spieler ist und als er an dem interessanten Klicken der Spielautomaten vorbeikommt, hat er das ganze Geld verprasst. Das kann man sich nicht vorstellen, aber es ist so. Mit Glücksspiel meinen wir fernerhin jedoch auch die Neigung zu spekulieren und zu frivolen Sport zu betreiben. Das ist alles eine Art Fiebrigkeit, wo die drei Erscheinungsweisen der Matra, wo besonders Leidenschaft und Unwissenheit einsetzt. Wir kennen sogar leidenschaftliche Sportler, die, ihr könnt euch es nicht vorstellen, die laufen so lange, bis sie vor Qualen schreien können. Ich hatte einen Mittelstreckenläufer, Sven heißt er, aus Hannover, von der deutschen Jugendmeisterschaft. Der hat gelaufen, bis ihm da Sehnen entzündet sind und so weiter und so fort. Man kann sich das nicht vorstellen. Hier sind zwei Hochleistungssportler unter uns, an die das natürlich als ein versiegelter Brief geschickt wird, offen für jeden zu schauen. Durch diese Art von Sport setzt plötzlich die Erscheinungsweise der Leidenschaft und dann Unwissenheit an. Man tut sich das
das Messer in das Herz reinrammen. Nicht? Das wurde hier ja gesagt als eines der Symptome. Hier, man sucht Glück, ohne die Nachwirkungen in Betracht zu ziehen, ohne das, was daraus wird. So, deswegen lernen uns also, wenn wir das spirituelle Leben ernsthaft aufnehmen, wird uns sofort gesagt, 4 Regeln und Regulierungen. Kein Fleisch essen, keine unzulässige Sexualität, keine Berauschung und kein Glücksspiel. Es ist absolut wichtig, um diesen niedrigen Erscheinungsweisen zu entgehen. Denn dann werden wir erleben, wie unser Bewusstsein, was jetzt vielleicht noch von dem Rauch der Erscheinungsweisen bewölkt ist, voll zum Vorschein kommt und wir Feuer, ein Enthusiasmus haben, Reinheit, Glücklichkeit, Wissen entwickeln und erleuchtet sind. Ist das nicht wunderbar? So einfach ist das. Wir nähern uns dem Pfad des spirituellen Lebens. Es wird nachher sehr, sehr interessant werden. Müssen wir uns erstmal auf unserer Ebene nähern. Das heißt, wir müssen unser Leben ein bisschen in den Griff bekommen. Sehr wichtig. In der Popkultur gibt es ein Lied, Come on Baby, Light My Fire. Komm Babylein, entzünde mein Feuer. Das geschieht, wenn man die 4 regulierenden Prinzipien einhält. Dann werden praktisch wird die Seele befreit von dem Einfluss der Fesseln von Unwissenheit und Leidenschaft. So, wir wollen jetzt zu einem Ende kommen und einem Übergang im zweiten Teil. Im Srimad Bhagavatam, in dem 7. Kanto, werden uns gesagt, wie sich ein Mensch, der spirituelles Leben ernst nehmen möchte, verhalten sollte. Es wird dort gesprochen von den Prinzipien, die von allen Menschen befolgt werden sollten. Das sind Unterweisungen von der höchsten Persönlichkeit Gottes, Narayan Rishi. Diese Prinzipien ermöglichen es einem Menschen, aus den niederen Erscheinungsweisen hochzukommen. Man sollte wahrhaftig sein. Wir haben über diesen Punkt in unserem Berliner Tempel neulich gesprochen. Und ich möchte hier unsere Fragenstellerin sagen, also erinnern, dass die Diskussion, die wir dort gehört haben oder geführt haben, war an einer Stelle, glaube ich, nicht für Sie so verständlich. Hier wird als erstes Prinzip gesagt, Satyam, die Wahrheit ohne Verzerrung oder Abweichung zu sagen. Das ist das erste Prinzip. Wir sollten immer, das heißt insbesondere, dass wir in unserem Alltagsleben bemüht sein sollten, spirituelle Dinge zu sagen. Es ist so schwierig in der heutigen Gesellschaft, die heutige Gesellschaft ist eingehüllt von Diplomatie. Menschen sagen sich nicht, was sie denken. Man kennt nicht den Eindruck, Gutes hinter dem Rücken eines anderen sagen, sondern man kennt den Ausdruck Schlechtes hinter dem Rücken eines anderen sagen. Nicht? Das ist eine weit verbreitete Angewohnheit, dieses diplomatische Verhalten. Ist nicht gut für spirituelles Leben, weil es den Charakter schwächt. Daya ist die zweite Eigenschaft. Das ist so viel wie Barmherzigkeit. Die Christen sprechen immer von Nächstenliebe. Warum bringen sie dann Tiere um? Ist das sehr barmherzig? Kann man nicht sagen, nicht? Barmherzigkeit bedeutet, jemand auch wirkliches Wohl zu tun, dass man ihm spirituelles Leben gibt. Wenn man einem Menschen, der in großem Leid ist, sagt, warum leidest du? Deine Familie, ich kenne deine Familie, die du vergessen hast aufgrund irgendeines Wahns. Ich bring dich zurück. Dort wartet ein getünchtes Zimmer mit Obst und Früchten und Fruchtsaft und einem gemachten Bett und einer Dusche. Dann gibt man ihm wirkliche Barmherzigkeit, nicht wenn man ihm so 50 Pfennig hinschmeißt, hier, kauft ihn Wermut. So Barmherzigkeit zu sein zu anderen Menschen ist bedeutet, dass man bemüht ist, ihn zu seinem spirituellen Zuhause zurückzubringen, wofür ihn gesorgt ist. Ich kann hier aber nur sehr kurz durchgehen. Ich merke, wenn ich jede Eigenschaft hier lange erkläre, es geht nicht. Buße. Durch Buße wird Entschlossenheit fixiert. Durch Sinnenbefriedigung wird Entschlossenheit geraubt. Deswegen fastet ein Mensch an bestimmten Tagen des Monats, nämlich zur Ekadasi-Zeit. Man kann entweder ganz fasten oder man kann fasten, wenn man, indem man kein Getreide zu sich nimmt. Zweimal am Tag baden, also Sauberkeit. Duldsamkeit, das ist auch ein allgemeines Prinzip. Man soll Dinge tolerieren. Dann die Fähigkeit, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Merkt ihr, das sind alles Eigenschaften der Erscheinungsweise der Tugend. Beherrschung des Geistes und der Sinne. Gewaltlosigkeit. Zölibat. Selbst im spirituellen Leben, wir haben ja, ihr seht, wir haben die allerliebsten Kinder, wahre Prachtkerle und Prachtmädels. Wisst ihr, warum die so gut geraten sind? Weil die Eltern sich im spirituellen Leben beschäftigen und die Kinder als einen Dienst für Krishna zu also zeugen, in einem hohen spirituellen Bewusstsein. Deswegen sind die so gut geraten. Zum Beispiel in Berlin könnt ihr alle unsere kleinen Kinder betrachten. Bima, man wird schon merken, das wird eine große spirituelle Persönlichkeit werden. Und Sita, sehr nice zu Kindern. Ne? Ist es nicht so? Menschen, die also so Kinder zeugen, von ihnen wird gesagt, sie brechen nicht das Zölibat. Natürlich heißt das nicht, dass jetzt wir die Brahmacharis, diejenigen, die im Zölibat leben, sagen, ja, das ist ja was. Dann werden wir einfach, die Welt braucht neue Devotees und so weiter und so fort. Na, das ist ja offensichtlich für Haushälter bestimmt. Mildtätigkeit. Eine sehr schöne Eigenschaft. Wenn ihr etwas habt, was ihr nicht braucht, verschenkt es. Seid mildtätig. Ihr werdet merken. Übrigens, hier kurz gesagt, falls wir einen Millionär haben, wir wollen in Berlin einen großen Tempel bauen. Ja. Lesen der Schriften. Einfachheit. Zufriedenheit. Sei zufrieden. Heilige Menschen dienen. Nach und nach von unnötigen Tätigkeiten Abstand nehmen. Tja, liebe Freunde Krishnas. Dann die Sinnlosigkeit überflüssiger Tätigkeiten der menschlichen Gesellschaft einsehen. Das hat mir ein Freund Krishnas gesagt. Ich möchte eigentlich nicht Fernsehen, aber manchmal erwische ich mich, dass ich schon wieder 4 Stunden vor der gut geschmückten Glotze saß. Und danach fehlen mir diese 4 Stunden für mein Leben. Nicht? Man soll das hier, die Sinnlosigkeit überflüssiger Tätigkeiten der menschlichen Gesellschaft einsehen. Schweigsam und ernst bleiben. Unnötiges Gerede vermeiden. Nachdenken, ob man der Körper oder die Seele ist. Essen gleichmäßig an alle Lebewesen verteilen. An Menschen und Tiere. Deswegen, ihr werdet euch wundern, wir haben in unseren Tempeln eine Einrichtung, obwohl die Devotees sehr philosophisch sind, gibt es da einen Eimer, den Schweineeimer. Da nehmen sie das alte Prasadam und verteilen es an Tiere, also an Schweine, weil die brauchen es am meisten. Jede Seele, besonders in der menschlichen Lebensform, als ein Teil des höchsten Herrn sehen. Über die Taten und Lehren des höchsten Herrn, der die Zuflucht der heiligen Menschen ist, hören. Über diese Taten und Lehren sprechen, sich immer an sie erinnern, versuchen, Dienst darzubringen, Verehrung auszuführen, Ehrerbietung darzubringen, ein Diener und Freund werden und sich selbst ganz hingeben. O König Yudhishthira, diese 30 Eigenschaften muss man in der menschlichen Lebensform entwickeln. Einfach dadurch, dass man sich diese Qualifikationen aneignet, kann man die höchste Persönlichkeit Gottes zufriedenstellen. Offensichtlich sind das Eigenschaften, die man nachlesen muss, immer wieder. Man muss sich darüber Gedanken machen. Bitte notiert euch, wenn ihr sie nachlesen möchtet, 7. Kanto, 11. Kapitel, Text 8 bis 12. So, wir haben, hiermit endet der erste Teil, wir haben hiermit sozusagen ein paar Möglichkeiten gegeben, durch die es für jeden möglich ist, dem Einfluss der niedrigen Erscheinungsweisen zu entkommen, auf die Ebene des Wissens und der Tugend zu steigen, von wo er eine größere Freiheit erfährt, als es normalerweise im materiellen Leben für solche möglich ist, die eben von den niederen Erscheinungsweisen kontrolliert werden. Ich möchte euch alle herzlich einladen, zu dem zweiten Teil des Seminars heute Nachmittag zu kommen. Das wird wesentlich kürzer sein. Es wird sehr interessant beginnen. Ich werde nämlich alles, was ich gesagt habe, mit einer kritischen Frage in Frage stellen. Das macht man in philosophischen Diskussionen. Ich werde die Frage aufwerfen, ist es überhaupt möglich, vom Holz zum Feuer zu werden? Ist es überhaupt möglich, sich zu verändern? Denn während ich es vorgelesen habe, habe ich gemerkt, wie einige gesagt haben, oh, da schalte ich jetzt einfach ab, das kann ich so und so nicht barmherzig werden und so, ich doch nicht. Ich bin so, wie ich bin. Bleib so, wie ich bin, weil das sind sehr starke Bindungen. Schließlich wurde doch am ersten Teil der Vorlesung gesagt, kein Lebewesen ohne Ausnahme wird kontrolliert durch diese Erscheinungsweisen. Schließlich sagt doch Krishna, der Einfluss der Erscheinungsweisen ist unmöglich zu überwinden. Also, ich werde wahrscheinlich so bleiben müssen, wie ich bin. Dieser Punkt wird aufgegriffen mit vielfachen Zitaten aus den Schriften. Und dann in den zweiten Teil, und dann werde ich einfach Dias zeigen, die euch die spirituelle Lebensweise, die spirituelle, also die Ekstase des spirituellen Lebens in Bild und Ton näher bringen sollen. So, Hare Krishna. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, lassen wir mal, wir müssen mal warten, wie es mit dem Essen ist, mit dem Prasadam. Ist es fertig? Wie bitte? Ich würde sagen, dass wir Fragen, wenn dazu irgendwelche Fragen sind, können wir die kurz reinnehmen, bis das Prasadam schon da oben ist. Ist das organisiert, dass das jetzt gemacht wird, sodass wir gleich im Anschluss dann unsere Aufmerksamkeit auf das Prasadam richten können? Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Ist fertig. Nein, 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 wir sollten es nicht warten lassen, sondern gleich Prasadam zu uns nehmen. Ich würde sagen, wenn irgendwelche Fragen zu dem Gesagten auftreten, können wir das heute Nachmittag behandeln. An und für sich sind diese Dinge sehr klar. Doch wenn ihr sie vielleicht ein bisschen einsickern lassen möchtet, werdet ihr vielleicht Fragen stellen wollen. Ja, was mache ich denn, wenn ich, gibt es eine also sofort etwas, was man tun kann, um eben von der Erscheinungsweise der Tugend, zum Beispiel von Depression, die kommen, wenn der Winter zum Frühling wird, oder der Herbst einsetzt meistens, wenn der Herbst zum Winter wird, oder was macht man, wenn man plötzlich sehr lustvoll wird, das kann selbst auf einem Seminar geschehen, und so weiter, da können dann diese Fragen können dann beantwortet werden aus den Schriften, wenn die solche Fragen dann da sind. Gut, für heute darf ich mich sehr bedanken. Und gleichzeitig möchte ich sagen, diejenigen, die das erste Mal einer Vorlesung zuhören, die ich gebe, werden sich wundern über diesen sehr ruppigen Stil in der Präsentation. Ich möchte es erklären. Ich halte mich hier an ein vedisches Muster, dass man versucht, den Zuhörer zu bewegen und zu berühren. Dieses Thema ist so wichtig, dass es nicht in einer abstrakten Form behandelt werden kann. Denn wir müssen eine Beziehung zu diesem Thema kriegen. Wir müssen verstehen, wie wir kontrolliert werden von diesen Erscheinungsweisen, um die nötige Kraft aufzubringen, die Entschlossenheit aufzubringen, unser Leben dem spirituellen Pfad ganz zuzuwenden. So, Hare Krishna.